Ja, ich möchte einfach noch kurz Heiligen Geist nochmal ganz bewusst einladen. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt hier bist, dass du uns berührst, unsere Herzen aufmachst und auch mir hilfst, einfach so das auszusprechen, was du, himmlischer Vater, jetzt so auf dem Herzen hast für jeden Einzelnen von uns. Hab Dank dafür. Amen. Ich habe so ein paar Dinge auf dem Herzen. Manchmal habe ich so das Gefühl, bei jeder Predigt, das habe ich doch schon mal gesagt, ne, oder? Und ich weiß nicht, ob ich mich, ich glaube jetzt nicht, dass ich mich in einer Endlosschleife bewege, aber dass Gott was aufs Herz gelegt hat, was ein bisschen Zeit braucht, was er intensiviert und was immense Auswirkungen hat für dein und mein Leben. Ne? Und Titel habe ich hin und her überlegt, aber ich brauche ja was für Tom. wie habe ich es genannt? Das Gute ist der Feind des Besten. Man könnte auch sagen, das Beste kommt nachher, aber das war schon mal ein Titel von der Predigt. Ne? Wer so den jüdischen Kalender anschaut, das jüdische Jahr hat ja schon letztes Jahr also angefangen und wir leben im Jahr der Tür, ne, der offenen Tür. Das ist auch ein Thema, was mich schon länger beschäftigt, dass Gott was Altes zu Ende bringt, was Neues anfängt. Und ja, ich sage ganz ehrlich, ich hasse neue Sachen, ja? Muss ich echt sagen. Es gibt aber Situationen, wo das Neue so schön ist, so wunderbar, so freudig, ne? Dass das Alte nicht mehr ins Gewicht fällt. Ne? Und vielleicht jetzt, vielleicht eher so in meinem Falle, wenn eher so, so in mein Persönlichkeitsprofil reinfällt, ne, wo man so ein bisschen Angst vor neuen Dingen hat, dass die Freude größer ist als die Angst, ne, vor dem Neuen. Ich glaube, es ist eine Zeit der Neuanfänge. Es ist eine Zeit der offenen Tür. Und ich möchte mich jetzt so ein bisschen anders nähern. Manchmal gibt es so den Punkt, dass du erst durch die offene Tür gehst. Oder bist, nee, ich muss nochmal eine Schleife drehen. Ich glaube, Gott führt uns in Situationen hinein, wo plötzlich nichts mehr geht. Ne? Das es kann so sein. Ne? Wo wir merken, es gibt keine Optionen mehr. Ne? Nichts geht mehr. Hit the wall. Ne? Du weißt nicht mehr weiter. Ne? Und ich glaube, ich bin gewiss, also Glauben im Sinne vom biblischen Glauben, aber eine gewiss von, ich weiß es einfach, ne? Wenn du optionslos bist, wenn du am Ende bist, dann bist du in einer guten Position, um neu anzufangen. Und meistens kommt dann erst die Tür, ne, weil du die vorher nicht gesehen hast. Ne? Und ich möchte so einsteigen, also wenn die Optionen ausgehen, hat Gott was Besseres. Ne? Wenn das Gute zu Ende kommt, ne, und du denkst, warum, ne? Hat Gott das Beste noch für dich voraus. Ne? Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ne? Also Gott hat immer wieder was Besseres. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen. Oft kommt so der Gedanke, am Himmel muss ja echt langweilig sein. Ne? Man spielt Harfe, fliegt auf einer Wolke und keine Ahnung. Aber ich glaube, dass wir uns immer weiterentwickeln werden, auch im Himmel. Ne? Also es wird nie langweilig werden. Ne? Genau. Und es wird Wein geben, ne? Guten, trockenen Wein. Und ich schau ganz zufällig in die linke Richtung. Genau, das war auch jetzt die Überleitung zu meinem Bibeltext. Und ich möchte euch, also es geht um das erste Wunder, was Jesu in der Öffentlichkeit getan hat, in Kana. Und ich habe aber jetzt eine andere Perspektive da drauf. Und das ist jetzt so das Sprungbrett. Und es geht darum, wenn ihr das, ich lese es und ich versuche auch deutlich und langsam zu lesen, überlegt, was hier zu Ende geht, was hier eigentlich passiert, was Neues passiert. Ne? Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Ja? Also die jüdischen Hochzeiten könnten auch mehrere Tage gehen. Ne? Die Mutter Jesu nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Das ist so das Schlimmste, was, glaube ich, passieren kann, ne? Dass der... Das sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Ne? So. Darauf will ich aber jetzt nicht hinaus, das ist, glaube ich, habe ich schon mal drüber gepredigt. Ne? Jesu erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, ne? Also Wasserkrüge, ne? Wie sie die Juden für die vorgeschriebene Waschung benutzten. Ne? Die Krüge umfassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesu befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tu etwas davon in ein Gefäß und bring es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast es den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Ja, genau durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht und so weiter. Ne? Also das war eigentlich... dieser Aspekt, auf den ich hinaus möchte, das Beste kommt zum Schluss. Ne? Nach dem guten Wein kommt der beste Wein. Ja, und über Geschmack kann man diskutieren. Ne? Schön trocken. Ich habe so auf dem Herzen, einfach uns zuzusprechen, was immer deine Situation ist, egal in welchem Bereich, sei es gesundheitlich, beruflich, privat, familiär und was auch immer, wie optionslos, hoffnungslos es auch aussehen mag, Gott hat was Besseres für dich. Und das, was Gott versprochen hat, es kommt. Das Beste kommt noch, ne? Der beste Wein kommt ja zum Schluss oder danach, ne? Zum Schluss, ja, in Anführungszeichen, ne? Weil wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, also wir sind im Prozess, ne? Also es wird immer eine Steigerung geben, ne? Ich habe eigentlich nur so 3 Punkte. Der erste Punkt ist relativ einfach zu merken. Ne? Am Ende, Sackgasse, nichts geht mehr. Ne? Der zweite Punkt heißt auch wirklich Punkt, aber Wendepunkt. Der Wendepunkt, ne? Die Wende. Ne? Vielleicht kann sich einer noch an die Wende erinnern. Und so das dritte, nach dem Wendepunkt, das Beste kommt, ne? Was Besseres kommt. Der beste Wein kommt. Und ich möchte einfach so, was Gott so mir aufs Herz gelegt hat, weitergeben. Am Ende heißt ja, es geht nichts mehr. Ne? Ich habe keine Option mehr, wie auch hier in dieser Situation. Der gute Wein war alle. Ne? Und wahrscheinlich haben die eine Weile auch gefeiert. Der hat eine gute Zeit und plötzlich ist es zu Ende. Ne? Plötzlich ist die gute Zeit zu Ende und du fragst dich, warum? Warum musste das passieren? Wie konnte Gott es zulassen? Habe ich nicht genügend gebetet? Habe ich nicht genügend geglaubt? Ne? Also die Religiösen haben bestimmt noch ein paar Gründe mehr. Und ja, ich sage jetzt einfach, es ist nicht deine Schuld. Es ist nicht liegt nicht an dir, ja. Manchmal sind unsere Pläne plötzlich und Möglichkeiten am Ende. Ne? Und genau hier kommt Gott ins Spiel in einer ganz neuen Weise. Warum kann er hier ins Spiel kommen? Weil du keine andere Möglichkeit mehr hast. Ne? Du kannst nur noch vertrauen, du kannst nur noch sagen, hey, hier bin ich. Ne? Es gibt keinen Plan B, es gibt keinen Plan C, es gibt keinen Plan Z und wenn unser Alphabet mehr als 26 Buchstaben hätte, es gibt auch keinen anderen Plan danach. Ne? Also in der Mathematik nimmt man dann noch das, wenn die Buchstaben ausgehen, ne? Übrigens noch das Altdeutsche, das Griechische, ne? Und so weiter. Ne? Aber nur so am Rande, falls dir mal die Buchstaben ausgehen bei der Aufzählung. Und genau in solchen Phasen kommt eigentlich erst zum Tragen und wird wichtig, einmal wie du reagierst, ne? Das ist dann ich komme in den Wendepunkt rein und ich sehe diese Tür, ne? Und ich habe ja so zwei Beispiele auf jeden Fall aufgeschrieben, die mir helfen zu verstehen, was das bedeutet, ne? So dieses am Ende zu sein, und du kannst die Bibel aufschlagen, es gibt verschiedene Menschen, die am Ende waren. David, einer meiner Lieblingsfiguren, war total am Ende. Ne? Um den geht es ja jetzt nicht. Es geht um Ruth, eine meiner Lieblingsfrauen, wollte ich schon sagen, kann man falsch verstehen, oder? Meine Lieblingsfrauen in der Bibel, Ruth und Naomi. Ne? Ruth kam einen Wendepunkt, er kennt diese Geschichte. Praktisch, Naomi ist ausgewandert wegen finanzieller Probleme oder ein anderes Land, und praktisch Mann gestorben, die Söhne gestorben, und sie hat jetzt zwei Schwiegertöchter, und sie gehen zurück. Ne? Also sie geht zurück und die Schwiegertöchter folgen bis zu einem Punkt, wo dann Naomi sagt, hey, das ist doch nicht euer Sache, geht zurück und schaut, dass ihr wieder ein richtiges Leben kriegt. Ne? Aber die Ruth, ne? Die Ruth sagt, nee, mein Gott ist dein Gott, ne? ich bleib dir nach. Ne? Und das ist so für die oder zuhören, vielleicht heiraten wollen, das ist oft auch so ein beliebter Trauspruch. Ne? Hier war aber ein Wendepunkt. Ne? Die Ruth war am Ende, also war alles verloren, wirtschaftlich am Ende, ne? Der Mann tot, der Schwiegervater tot, also die Familie war am Ende. Niemand konnte helfen. Ne? Und sie war auf dem Weg in ein fremdes Land. Ne? Also wo sie ein Niemand war. Ne? Und aber sie trifft eine Entscheidung. Ja, und nochmal, also es steht nichts da, aber ich interpretiere das einfach so rein. Nein, es war nicht ihre Schuld, ne? Behaupte ich jetzt einfach. Es steht auch nichts anderes da. Ne? Es gibt Situationen, wo man... Vielleicht hängst du gerade an irgendeine Situation und klärst so die Schuldfrage. Das ist so beliebt, auch gerade im Management. Ne? Da geht es nicht um Lösungen, sondern wer ist schuld. Ne? Ja, und das hilft dir nicht weiter. Ne? Hör auf zu grübeln und dir diese Frage zu stellen. So, ne? Es ist nicht deine Schuld und manche Dinge passieren einfach. Sondern triff die richtige Entscheidung. Und ich bin voll überzeugt, dass gerade in solchen Punkten, wo es nicht gut läuft, wo wir nicht irgendwie zu Lobpreis zumute ist, dass es ganz wichtig ist, welche Entscheidung treffe ich? Wie verhalte ich mich? Mache ich trotzdem das Gute? Bleibe ich treu? Versuche ich mich korrekt zu verhalten? Stelle ich Gott an erster Stelle, auch wenn alles gegen mich ist, wie entscheide ich mich? Und diese Entscheidung, die du hier triffst, die wird deinen Wendepunkt und deinen weiteren Weg bestimmen. Ne? Nur an diesem Punkt, dieser Entscheidung, passiert offensichtlich noch nichts, ne? Also nicht im Sichtbaren, aber im Unsichtbaren. Mit dieser Entscheidung hast du den Weg, den du gehst, schon vorgepflastert. Ne? Und deswegen ist mir diese Situation so wichtig. Und die Ruth trifft die Entscheidung, ne, für Naomi oder eigentlich für Gott. Ne? Und was passiert hier? Ja, ihr kennt die Geschichte, aber ich tue es nochmal kurz wiederholen. Ruth kam als Fremde in ein Land. Ne? Und was musste sie machen? Es gab keine Arbeitslosenhilfe, auch keine, wie auch immer, was, Flüchtlingshilfe und irgendwas Hilfe. Sie ging auf das Feld, ne, von dem Boas, dem reichen Verwandten, und hat halt geguckt, was überbleibt, ne, dass sie das aufsammeln kann, um irgendwie Essen beizuschaffen. Ne? Und Gott greift hier ein. Ne? Gott lenkt das Herz von dem Boas zu der Ruth, dass er sogar seinen Arbeitern sagt, einmal, ihr lasst die Frau in Ruhe, sonst habt ihr ein Problem. Ja? Und zweitens, ihr lasst extra was fallen. Ne? Das heißt, sie war gesegnet. Und Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Sie war am Anfang nur eine Fremde oder eine Arbeiterin, vagabundierende Arbeiterin auf dem Feld und ist später zur Besitzerin des Feldes geworden. Gott hat hier eingegriffen in diese Situation hinein. Ne? Also nochmal, fremde Frau, also Fremdling, ne? Witwe, also Mann tot, kein Einkommen, nichts, sie hatte wirklich nichts. Und was macht Gott? Er macht sie zur reichsten Frau, also der Boas war halt reich, ne? Sie kriegt wieder Kinder. Und normalerweise lese ich solche, wie sagt man, diese Familiensachen nicht so ungern, aber sie sind meistens etwas langweilig, aber was war, ne? Sie wird die Mutter von Obed, ne? Die Großmutter von Isai, die Urgroßmutter von David und die irgendwas, ne? Von Jesus. Ne? Also, das ist eine coole Geschichte, oder? Von, ich habe gar nichts, ich bin am Ende, ich bin echt am A-Punkt, ne? Und, aber ich entscheide mich, Gott an erster Stelle, ich sage, ja, ich gehe den Weg mit dir, ich habe keine Ahnung, wo das hinführt, ne? Und Gott bringt hier diese Wende für Ruth. Und nicht nur, ne, dass sie, und so ist Gott, dass sie irgendwie überlebt, ne? Sie wird zur reichsten Frau hier, ne? Das Feld, auf dem sie arbeitet, wird ihr irgendwann gehören und andere arbeiten für sie, ne? Sie kriegt wieder eine Familie, Kinder. Und sie, ne? Also Familie kommt wieder zurück, Sicherheiten kommen zurück und sogar in dem Stammbaum von Jesu. Ne? Das ist cool, ne? Und sie war eine Fremde, ne? Also, ne? Wenn ihr schaut, sind vier fremde Frauen, klingt komisch, aber ihr wisst jetzt, was ich meine, in dem Stammbaum Jesu, ne? Und manche mit zweifelhaftem Ruf, ne? Aber coole Frauen. Aber vielleicht ein anderes Mal. Gehen wir auf die coolen Frauen ein. Ein Beispiel, ne? Anderes Beispiel. Geht wieder um eine Frau. Ist aber jetzt ein Zufall. Die Witwe von Zarpat, ne? Vielleicht kennt ihr auch die Geschichte. Irgendwie ist die Geschichte schon ein bisschen verrückt, ne? Also 1. Könige 17,9, wer sich das anschauen will. Es geht um Elia, ne? Oder Elia ist so der Kontext. Es ist so eine Hungersnot, ne? Und so weiter. Böser König, ne? Böse Dinge passiert. Und denen geht es wirtschaftlich nicht gut, weil es fällt kein Regen, ne? Strafe Gottes. Und was passiert hier? Elia wird zur Witwe nach Zarpat geschickt, ne? Die ihn versorgen soll. Ne? Du denkst, okay, wow, ja, die hat bestimmt so ein Wellness-Ressort für Propheten und abgehalfterte Männer Gottes oder, sag ich mal, ausgebrannte, müde Männer Gottes. Ne? So 5 Sterne, so ein schönes Spa. Dann gibt es da so ein Gebetsteam, die dann so die geistliche Wellness-Massage durchführen. Genau, und wir lesen weiter. Was steht hier in dem Text, also wenn man da reinguckt? Die Witwe war am Ende. Die war echt am Ende, ne? Also ein Mann weg. Ne? Das war schon mal eine schlechte Stellung in der damaligen Zeit. Ne? Du warst nicht geschützt. Und sie hatte quasi das Letzte zubereitet, das letzte Öl, oder um was Brot zu backen für sich und ihren Sohn, um dann zu sterben. Ne? Weiß nicht, was sich Gott dabei gedacht hat, aber ich finde es irgendwie krass. Ne? Gott schickt den Elia zur Versorgung zu dieser Frau, ne? Die nichts hat, absolut am Ende ist. Ne? Und was passiert hier? Ne? Also Elia sagt, ne, das klingt etwas egoistisch, mach erst etwas für mich, ne? Von dem, was du eben eh nicht hast oder nicht viel hast, und dann mach was für dich. Ne? Das ist voll krass. Ne? Und auch hier, Gott an erste Stelle setzt und ja, macht es irgendeinen Sinn? Also wenn du hier einen Sinn siehst, kannst du es mir gerne erklären. Ne? es macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Ne? Auch das mit dem das Wunder Jesu, macht das einen Sinn? Nein, es macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ne? Da, wo man sich wäscht. Ne? Also, genau, ich darf jetzt den Gedanken nicht weiterverfolgen, sonst schmeckt mir heute der Wein nicht mehr. Vielleicht hat Gott was, wo er der sagt, tu das. Ne? Und du denkst, das macht doch keinen Sinn. Ne? Wenn du die Sinnfrage wirklich verstehen willst, dann wirst du dich nie von dieser Stelle wegbewegen. Ne? Tu es einfach im Vertrauen, weil Gott einen Plan hat. Und auch hier passiert was. Ne? Gott gebraucht diese Witwe, die nichts hat, die am Ende ist und versorgt den Elia und versorgt diese Witwe. Ne? Übernatürlich. Das ist ganz verrückt. Ne? Wenn du dein weniges Gott gibst und ihn an erste Stelle setzt, dann wirst du andere und dich selber versorgen. Ne? Du wirst Überfluss haben. Ich habe auch was mich auch bewegt hat, vielleicht passt es jetzt gerade hier rein, es kommt mir gerade. Es war auch so die Geschichte von einer Gemeinde, die Räumlichkeiten gesucht hat. Und dann war auch so der Punkt, wo sie eigentlich fast was gefunden hatten. Und dann hat Gott so zu dem Verantwortlichen oder dem Pastor gesagt, schau, dass diese Gemeinde Räumlichkeiten kriegt oder Land kriegt. Ne? Und haben sich gekümmert, dass andere Räumlichkeiten bekommen. Manchmal kann es sein, dass Gott dir vielleicht jemand zeigt und du erstmal für jemand anderen da sein sollst. Ne? Das sage ich jetzt nicht als irgendwelche Regel oder irgendwas, aber es gibt solche Situationen, wo es heißt, kümmere dich erst um andere und dann kümmere ich mich um dich. Ne? Und das war hier der Schlüssel, dass Gott gewirkt hat. Ne? Also diese Gemeinde hatte dann viel bessere Räumlichkeiten bekommen, oder viel größere. Ich möchte dir Mut machen hier. Wir haben noch andere Beispiele mit David, aber ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, ne, wo die Amalekiter Ziklag zerstört haben. Der war auch am Ende, ne, der David. Die wollten ihn töten. Ne? Seine Leute wollten ihn töten, die mit ihm in der Schlacht waren. Ne? Und Gott bringt auch hier eine Wende. Auch David hier am Ende, er kommt zu Gott, ne, und sagt, ja. Ne? Und auch wo dieser Vers uns überliefert ist, und er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ne? Ich möchte uns Mut machen hier. Ich habe jetzt nicht die Regel, die Antworten, ne, dieses Fünf-Punkte-Programm oder so. Oder für Informatiker wäre es nur ein Zwei-Punkte-Programm. Aber hier kommt immer raus, zuerst zu Gott kommen. Was auch immer dann das bedeutet, ob ich irgendwas Verrücktes mache, wie die Regentonne mit Wasser fülle oder so. Nee, also die zum Waschen, die Krüge mit Wasser fülle oder was auch immer. Aber Gott hat einen Plan mit dir. Und wichtig ist, die Entscheidung, die du hier triffst, bringt dich in den Wendepunkt und dann zum nächsten. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Und ich bin überzeugt, die Dinge, die du eben hier entscheidest, wirklich von Herzen her, die haben eine Auswirkung in der unsichtbaren Welt. Plötzlich ist irgendwas wird in Gang gesetzt. Ne? Irgendwas wird hinter dem Vorhang vorbereitet für dich, ne? Dein Weg. Ich glaube, die Herausforderung ist hier ziemlich groß, weil die Frage ist, was ernährst du? Ne? Ich weiß nicht, ob du schon mal, ich sag's jetzt halt frei raus, ob du schon mal richtig angepisst warst. Ne? Amen, Amen, Amen. Willkommen im Club der Angepissten. Es gibt solche Situationen, vielleicht hast du auch alles Recht dazu. Die Frage ist, wie reagiere ich jetzt in dieser Situation? Ne? Und du kannst jetzt das insoweit nähern, dass du dich aufregst, schon die Rachepläne schmiedest. Ne? Also ich bin in Rachepläne echt gut, hast du schon erzählt. Und David hatte auch so schöne Verse wie, lass sie in die Grube fahren, ne, und so. Nee, aber ist natürlich der falsche Weg, klar. Ne? Also zurückrudern, ne? Bremse. Was nähre ich? Nähre ich jetzt meine Bitterkeit, meinen Zorn, meinen Ärger, wie konnte es Gott das zulassen, wie ist das passiert und, ne, und Schuldfrage und, ne, hin und her. Das bringt dich nicht weiter. Ne? Oder sage ich, Herr, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Keine Waffe, die gegen mich geschmiedet ist, wird mich treffen. Das heißt, du suchst diese Proklamationen, die für dich sind. Und ja, wenn es dir echt scheiße geht, dann glaube ich, bin ich überzeugt, es wird dir schwerfallen. Also mir fällt es dann schwer, solche Proklamationen auszusprechen. Ne? Und doch bin ich überzeugt, hier ist es wichtig, wie gehe ich damit um. Ne? Ja, ich kann verärgert sein, ich kann wütend sein, ich kann mich über Leute aufregen. Ne? Aber bleib nicht da drin, bleib nicht in dieser Haltung, sondern komm raus, sag, Herr, ich weiß, du hast was Besseres für mich, du hast was Größeres für mich und ich lasse mich nicht aufhalten durch solche Dinge. Ne? Ich weiß, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Ne? Keine Waffe. Und Psalm 30, ne? Könnt ihr auch mal lesen. Also lohnt sich der ganze Psalm. Keine Angst, er hat nicht 176 Verse, ne? Oder wie Psalm 119. Wobei das auch nicht schlimm ist. Ne? Er wird deine Trauer in Freude umwandeln. Ne? Er wird die Dinge wenden in deinem Leben. Und ich glaube, dass diese Proklamationen wie so Leitplanken sind oder so Licht, ne? Die dich in der Bahn halten und die dich den richtigen Weg führen, ne? Oder wo Gott dich den richtigen Weg führen kann. Du bereitest diesen Weg vor. Ne? Und ich bin auch überzeugt, dass Gott die richtigen Leute in dein Leben bringt, der richtige Kairos kommt, Dinge plötzlich passieren einfach, weil du diese Entscheidung getroffen hast, weil du gesagt hast, okay, ich vergebe, ich bleibe nicht in dieser Situation, ich vertraue trotzdem, ich habe keinen Plan, warum das so ist und ich hasse rote Ampeln, also auf meinem Weg, ne? Der andere kann ja rot haben, aber ich doch nicht. Ne? Ja, es ist doch so. Aber hier heißt es, ich bleibe in dieser Position, ich bleibe drunter. Und im Griechischen gibt es so ein unliebsames Wort, das nennt sich Ausharren, Geduld. Ne? Und die Ausharren, die Geduld haben, die bleiben, die das Feld behalten. Ne? Gibt es auch ein anderes Wort, was vom Lateinischen kommt. Ne? Das Feld ist, wie heißt das, Campion oder so? Also die Champions, ne? Die Überwinder. Die Überwinder, die Champions sind die das Feld behalten. Ne? Man sagt, Sprüche, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Ne? Ich predige es auch gerade zu mir. Und wisst ihr was? Du machst dir vielleicht Gedanken, wie die Wende kommen kann. Nein, mach dir Gedanken, wie es in deinem Herzen ausschaut. Ne? Und das predige definitiv auch zu mir. Einer meiner Lieblingsfiguren, ne? Im Neuen Testament ist dieser Hauptmann, ne? Der ist voll cool drauf. Ne? Ich weiß nicht, was der für Schlachten geschlagen hat. Wahrscheinlich wäre es interessant gewesen, mit ihm zu kämpfen. Also, auf jeden Fall, er kommt zu Jesus, eventuell schickt er auf seinen Diener, das spielt aber keine Rolle, weil das juristisch ist, wie wenn er das kommt. Und Jesus sagt, ja, ich komme in dein Haus. Ne? Und er sagt, ein Wort von dir reicht aus, ne? Ich bin Mensch unter Autorität und ich habe Autorität. Ich sage dem einen, mach das und er macht es. Dieser Glauben, also ein Wort reicht. Oder auch Petrus, der spricht ein Wort. Ein Wort, ein Rema von Gott reicht, um deine Situation zu wenden. Aber dieses Wort kommt nur und trägt Frucht, wenn dein Herz entsprechend bereitet ist, fruchtbar ist, dass diese Frucht rauskommen kann. Dann wird dieses eine Wort kommen und buff, passiert es. Die richtigen Leute werden kommen, der richtige Zeitpunkt. Alles wird zum Besten zusammenwirken. Ne? Ja, und Jesus sieht deine Situation. Ich habe hier noch diese Geschichte zu Nein, Witwe zu Nein, mit folgender Botschaft. Ich lese kurz den Vers. Da trägt diese Frau ihren Sohn zu Grabe und ist dann alleine einem Mann tot, eben, ja, sie ist Witwe. Und scheinbar große Beerdigung. Lukas 7, 13 bis 15, wer das nachlesen möchte. Als sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Dieses Wort heißt, es ging ihm in die Eingeweide. Ich weiß nicht, ob er auch dieses Gefühl schon mal hatte, wo er so berührt war. Das hat mich getroffen. Es jammerte und er sagte zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu. Also Jesus bringt die ganze Beerdigung hier durcheinander. Er trat hinzu, rührte die Bahre an und die Träger standen still. Und er sagte, junger Mann, ich sage dir, stehe auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Ich habe so das Empfinden, dass du vielleicht was zu Grabe getragen hast oder du bist kurz dabei, was zu beerdigen. Und ich glaube, Jesus sieht dich. Und du darfst wissen, dass Jesus dich sieht und es lebendig macht und dir zurückgibt. Jesus gibt es dir zurück, so wie Jesus den Sohn der Mutter zurückgibt. Jesus sieht deine Situation. Ich weiß nicht, was du aufgegeben hast, Träume, Verheißungen, der Wunsch auf Beziehung, auf Freundschaft, auf Partnerschaft, berufliche Veränderung oder was auch immer. Jesus sieht deine Situation und ich darf dir hier, glaube ich, zusprechen. Lass es wieder von Jesus lebendig machen. Gib die Hoffnung nicht auf. Ich wünschte, ich könnte irgendwelche Zeiträume sagen und dir den Knopf geben. Also in der IT gibt es so einen roten Knopf, da steht Panic drauf, das ist der Panikknopf. Und es passiert nichts, wenn du drauf drückst übrigens, aber es beruhigt ungemein. Ich glaube, hier sind wir in einer besseren Position. Du hast hier einen Gott, der dich sieht, der sagt, hey, ich sehe dich. Und was immer du gerade dabei bist, unter die Erde zu bringen, gib es mir und ich möchte es lebendig machen und ich gebe es dir zurück. Ja, und dann kommt auch schon der letzte Punkt, das Beste kommt. Gott hat was für dich. Und ich war berührt bei einer Predigt, oder wo es um den Manasse ging. Also Josef ist einer meiner Lieblingsfiguren. Aber wisst ihr, was Manasse heißt? Manasse, der Sohn, den er gekriegt hat, also 1. Mose 41, 51, den Erstgeborenen nannte Josef Manasse. Denn Gott, sagte er, hat mich all mein Unglück und das ganze Haus meines Vaters vergessen lassen. Ich glaube, dass dein Manasse kommt. Diese Frucht, der Erstgeborene, wo die Freude über das Beste größer ist als das Gute, was du hinter dir gelassen hast. Und das möchte ich uns zusprechen. Unser Manasse kommt. Gott bringt die Wende. Und wenn Gott segnet, dann segnet er wie bei der Hut, nicht nur, hey, ich kann mich irgendwie ernähren, ich kriege jetzt keine Ahnung, Sozialhilfe oder was auch immer. Nein, ich werde Besitzer des Feldes, ich kriege wieder eine Familie und ich bin im Stammbaum Jesu an der Stelle. Ich meine, die Chance ist schon vertan, aber jetzt rein bildlich gesprochen. Genau, wir sind übrigens eben im Stammbaum, weil wir sind ja seine Kinder, so am Rande bemerkt. Ich glaube auch, das ist jetzt so meine Interpretation, also ich bin so, wenn ich Auto fahre, habe ich ein Problem. Ich schaue öfters in den Rückspiegel und ich hasse es, wenn mir einer am Heck hängt. Das geht mir voll auf den Zeiger. Und ja, warum ist die Scheibe so groß und der Rückspiegel so klein? Nach vorne schauen, genau. Aber der hinter mir hängt mir so am Heck. Das regt mich auf. Die Vergangenheit regt mich doch so auf, ne? Das, was passiert ist, die Dinge und warum und weshalb und wieso und so weiter, ne? Ja, ich meine das auch ehrlich so, wie ich es gesagt habe, aber es bringt dich nicht weiter, ne? Ich glaube, der Manasse, ne, ist meine, wie meine Frontschutzscheibe, also der Blick nach vorne. Und ich glaube, dass Gott dich so segnet, dass du gar nicht auf die bescheuerte Idee kommst, nach hinten zu schauen oder in den Rückspiegel, ne? Gut, beim Autofahren, ne, jetzt rein bildlich gesprochen, ne? Jetzt nicht, dass ihr irgendwo, ne, crasht einer rein und du sagst, der Pastor hat gesagt, schau nicht in den Rückspiegel. Bildlich gesprochen, ne? Manasse heißt, ich schaue nach vorne, ich darf vorwärts leben, ne? Ich krieg mein Board und darf diese Freude haben über das, was Gott tut. Und diese Freude wird mich einfach vergessen lassen, was hinter mir liegt, ne? Ich würde jetzt gerne das Bild für Schwangerschaft nehmen, aber ich habe jetzt keine sehr eigenen Erfahrungen. Nur als der, das fünfte Rad am Wagen, ne? Der dann, irgendwann ist es halt da, ne? Aber ich habe mir sagen lassen, dass die Freude, wenn das Kind, auch wenn es länger dauert und kompliziert ist, und die Freude ist groß, ne? Und bei uns war das auch so. Meine Frau hat ziemlich gekämpft, zumindest beim zweiten, also bei Hannah. Das lief nicht, lief sehr suboptimal. Und meine Frau erzählt ganz selten, oder ist gar nicht von der Zeit, ne? Sondern es ist die Freude, dass Hannah da ist, ne? Er ist ein Gott der Wende und ja, ich würde jetzt einfach zum Schluss kommen. Ich möchte euch einfach bitten, aufzustehen, und wer wirklich so sagt, hey, ich bin an einem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, darfst du wirklich dich zu Gott wenden, der wirklich die Dinge für dich wenden wird. Triff jetzt die Entscheidung. Vielleicht gibt's noch nichts Sichtbares. Vielleicht fällt es dir auch schwer und du sagst, hey, ich bin so angepisst. Ich brauche noch ein bisschen, aber triff vielleicht trotzdem diese Entscheidung. Und ja, dann halt als angepisster Mensch. Triff diese Entscheidung und sag, ja Gott, ich vertraue dir trotzdem, auch wenn meine Ampel vielleicht rot ist. Oder vielleicht ich eine Vollsperrung habe auf meiner Spur. Wenn die Dinge nicht gut laufen, wenn es mir schlecht geht, wenn ich gesundheitlich angeschlagen bin, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, wenn ich keine Optionen habe. Und ich bin überzeugt, Jesus möchte deine Situation wenden. Triff jetzt deine Entscheidung. Dein Ja zu Gott, dein Ja zu seinen Wegen, zu seinem Plan. Lass los, vergib, wo es dran ist, und lass es zurück und denk an Manasse. Und ich möchte uns hier Psalm 30, 12 einfach noch lesen, und dann möchte ich kurz mit uns beten noch zum Schluss. Du hast mir meine Klage in ein Reigen verwandelt. Du hast mir mein Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. Und ja, Jesus, du siehst jetzt jedes Herz von jedem Einzelnen, jede Entscheidung. Und ich spreche einfach deine Wende aus. Dass der Manasse kommt für jeden Einzelnen, dass wir so gesegnet sind, dass wir nicht mehr zurückschauen wollen oder uns das einfach nicht mehr juckt, weil du uns so segnest, uns Gnade schenkst, die richtigen Leute. Ich spreche deine Pläne in Existenz für jeden Einzelnen, dass jeder in seiner Spur weiterkommt, dass da, wo jetzt keine Optionen mehr da sind, dass du hineinkommst in jede Situation, egal welches Problem, welches Thema, spreche ich deine Gnade aus, deine Wunder, dein übernatürliches Eingreifen, spreche die Wende aus über jedem einzelnen Leben hier und die auch jetzt ja zuhören. Ich spreche aus, dass der Manasse kommt, ja, und Segen kommt, weil du das bewirkst und weil du, Jesus, am Kreuz auch diesen Tausch möglich gemacht hast. Wir preisen dich und beten dich an, Jesus. Amen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch gesegnete Woche. Genau, und der Manasse kommt, ne?